Judenhass, so heißt das Buch des Publizisten und ehemaligen stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Michael Friedmann. Morgen stellt er es in den Münchner Kammerspielen vor. Bei uns ist er heute im Gespräch. Außerdem in dieser Sendung kritische Stimmen russischer Intellektueller vor der Präsidentschaftswahl am Wochenende, junge literarische Stimmen beim Wortspielefestival in München sowie Aufbruchsstimmung in Wien, wo ein neues Museum für den Wiener Aktionismus die Tore öffnet.
Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
Norwegen ist bekannt für seine majestätischen Fjorde, für Nordlichter, aber nicht unbedingt für anhaltende Hochsommerstimmung. Wenn der Himmel über seiner Heimatstadt Bergen dann aber doch mal strahlt, sagt Musiker Bob Junior, dann entschädigt das für vieles. Sehnsüchtig gestimmt nach diesen, vielleicht nicht zahlreichen, aber dafür umso intensiveren Sommersonnentagen, gibt er sich auf seinem neuen Album Friends Volume 1. Heute erscheint das Album, mit dem wir jetzt also musikalisch die Sonne aufgehen lassen. Sunshine heißt dieser Song. Laune wie ein sonniger Frühlingsmorgen. Bob Junior mit Sunshine. Ja, und leider müssen wir die Stimmung gleich wieder eintrüben. In Russland finden an diesem Wochenende die Präsidentschaftswahlen statt oder das, was sich dort halt so Wahl schimpft. Echte Oppositionsparteien sind nicht zugelassen, Wahlbeobachter der OSZE ebenfalls unerwünscht. Zwei innerrussische Beobachter der Verhältnisse im Land und dem, was dort von der einst als von manchen als lupenrein gepriesenen Demokratie übrig geblieben ist, hat Christine Hamel für uns gesprochen.
Wladimir Wladimirowitsch Putin regiert Russland seit einigen Jahren ungestört von oben nach unten durch. Sein Pressesprecher Dmitri Peskow nennt es die beste Demokratie. Die Präsidentschaftswahlen, die von heute bis Sonntag stattfinden, stehen ganz im Zeichen des V. Neben dem Z, Symbol für den Krieg. Zusammen sind wir die Kraft, wählen wir Russland. Der Schriftsteller Sergei Lebedev spricht tatsächlich auch von einer Schicksalswahl für Russland.
Es wird ein Plebiszit, bei dem die Leute eigentlich gar nicht Putin wählen, sondern den Krieg. Es ist eine Wahl für oder gegen den Krieg in der Ukraine. Denn der Name Putin ist längst ein Synonym für diesen Krieg. Die Wahlen sind für uns die einzige Möglichkeit, unser Verhältnis zum Krieg auszudrücken. Und man kann nichts anderes tun, als sich ihnen zu verweigern. Denn außer Putin gibt es ja keine nennenswerten Kandidaten. Die Wahlbeteiligung würde zum Test taugen. Allerdings werden die Machthabenden auch die Wahlbeteiligung maßschneidern. Deshalb werden die Wahlen das festigen, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Russland wird sich in der Rolle der aggressiven Macht selbst wählen.
Sergei Lebedev widmet sich in seinen Romanen der unbewältigten Gewalthistorie Russlands. Er lebt schon einige Jahre im Exil in Deutschland. In Russland dürfen seine Bücher nicht mehr erscheinen. Diese Woche gab es eine massive Repressionswelle gegen Künstler in Russland. In 7 Städten fanden zeitgleich Wohnungsdurchsuchungen statt im Rahmen eines Fahndungsbefehls gegen Pjotr Versilow, Pussy Riot-Mitglied und Gründer des bedeutenden Online-Portals Mediasona. Pjotr Versilow, der in der Ukraine gegen die russische Armee kämpft, hatte zum Umsturz des Regimes aufgerufen und versprochen, dass er die Sache Alexei Nawalnys fortsetzen werde. Schwer bewaffnete Männer in Sturmhauben drangen frühmorgens in die Wohnungen von mindestens 30 Künstlern und Künstlerinnen ein, konfiszierten Telefone und PCs. Ein Schlag gegen klitzekleine Keimzellen des Widerstands. Bei den Wahlen soll offenbar wirklich nichts schiefgehen.
Damit Menschen auf die Straße gehen, braucht man Strukturen und Verbindungen. Sie fehlen in Russland oder sie werden bewusst zerstört. Wir haben es mit einer erschreckend homogenen Gesellschaft zu tun. Es gibt keine Gewerkschaften, keine Gemeinden, keine gesellschaftlichen Organisationen. Die letzte große Organisation war Nawalnys Antikorruptionsbewegung, die sie komplett zerschlagen haben.
Entsprechend entleert und bodenlos die Wahlvideos in den sozialen Netzwerken. Inhaltlich geht es natürlich nur um die Wahlbeteiligung. Wahlkampf gibt es ja nicht. Da stolziert eine gelockte Schöne im weißen Pelz und auf High Heels an 2 unzufriedenen Babuschkas auf der Bank vorbei, die ihr zurufen, dass sie ja doch besser was Gutes fürs Land tun würde. Die Schöne dreht sich um und schnauzt: Was soll der Scheiß? Dann ein Sprecher aus dem Off:
Tu was Nützliches für dein Land. Geh zu den Präsidentschaftswahlen.
Nach dem V in den russischen Nationalfarben sieht man die Schöne daraufhin bei ihrem lässig coolen Auftritt Kaugummi kauend im Wahllokal. Die Message: Putin wählen ist geil, Russland ein super cooles Land. 3 AfD-Landtagsabgeordnete aus München sind als Wahlbeobachter dabei, wenn Putin zum großen Spektakel lädt. Wahlbeobachter der OSZE sind nicht zugelassen. Die sind offenbar nicht so lässig launig, wie erwünscht.
Russland vor der Präsidentschaftswahl an diesem Wochenende.
Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
Jude sein heißt gefährdet sein. Genau diese Gefährdung wächst derzeit. Das schreibt Michel Friedmann, Publizist, Philosoph, einst stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland und vieles mehr, in seinem neuen Buch. Dessen Titel benennt auch den Grund für diese Gefahr: Judenhass. Morgen Abend stellt Friedmann es an den Münchner Kammerspielen vor. Das unsäglich Zynische an der gegenwärtigen Lage: Es war der Terror der Hamas vom 7. Oktober 2023, also Gewalt, in der Juden die Opfer waren, die nicht etwa eine Welle der Empathie ausgelöst hat, sondern das Gegenteil. Antisemitische Delikte sind seither sprunghaft angestiegen. Am Telefon kann ich Michel Friedmann heute zum Kulturweltgespräch begrüßen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie haben das Buch geschrieben, so empfinde ich das, in dem Bewusstsein, dass Judenhass nie aus der Welt war. Und doch habe ich den Eindruck, dass trotz dieses Bewusstseins das gegenwärtige Ausmaß antisemitischer Entgleisungen ihre schlimmsten Vorstellungen überstiegen hat. Liege ich da richtig mit dieser Einschätzung?
Seit Jahren erleben wir eine große Enthemmung. Wir erleben, dass Judenhass, ich habe bewusst nicht mehr von Antisemitismus gesprochen, weil dieser Begriff vernebelt, macht es ein bisschen abstrakt, ist ja auch lateinisch, eigentlich übersetzt werden muss, um was es da eigentlich auch geht, nämlich, dass jüdische Menschen gehasst werden. Und wir sehen, dass in unserer Gesellschaft der Hass immer mehr Raum bekommt, nicht nur gegenüber jüdischen Menschen, sondern auch gegen schwule Menschen, schwarze Menschen. Und dass dieser Hass unsere Gesellschaft vergiftet. Insbesondere aber ist der Hass gegen jüdische Menschen in einer Art und Weise explodiert, aber auch salonfähig geworden. Also ohne Scham mitten in der Gesellschaft ausgesprochen, wie wir es in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt haben. Und ich glaube, dass der Hass auf jüdischen Menschen eines der Thermometer ist, die anzeigt, wie weit der Angriff auf die Demokratie erfolgreich geworden ist. Und ich würde schon sagen, dass die Hitze, die ich empfinde, zwischen 39 und 40 Grad ist. Denn neben diesem Rechtsextremismus ist wieder der linksextremistische Judenhass aufgewacht und in Teilen der islamischen Gemeinschaft, nicht die Muslime an sich, aber in Teilen, ist auch da von Gewalt, Vorurteilen und Hass zu sprechen.
Ihr Buch ist auch Ausdruck einer ja, tiefen Enttäuschung über ein Gefühl des Alleingelassenseins, weil die Zivilgesellschaft eben diesen Kundgebungen nach dem 7. Oktober, wo sich Judenhass Bahn brach, zu wenig entgegengesetzt hat. Sie schreiben, manchmal frage ich mich in diesen Tagen, was für jüdisches Leben bedrohlicher ist, die Gewalt der wenigen oder die Gleichgültigkeit der vielen. Ich würde sagen, was doch noch in Anführungszeichen besser an den Gleichgültigen ist, dass man die vielleicht noch erreicht im Gegensatz zu den gewalttätigen, Hasserfüllten. Und Sie glauben ja auch an die Kraft der Aufklärung. Ist das eine Hoffnung, die sich mit dem Buch verbindet, Menschen aus der Gleichgültigkeit rauszuholen?
Wer nach 1945 sich entschieden hat, nach der Shoah in Deutschland wieder zu leben, wie meine Eltern in den 60er Jahren, muss diese Hoffnung gehabt haben. Ich bin aufgewachsen unter den Originalnazis. Dagegen ist der Höcke nicht der Rede wert. Und ich erinnere mich, dass der Judenhass ja nichts Neues ist. Wir haben Gewalt, terroristische Gewalt, rechtsextreme terroristische Gewalt in Deutschland seit der Gründung der Bundesrepublik gehabt. Wir hatten keinen Tag ohne Rechtsextreme in diesem Land. Erst die Originale, dann die Nachahmenden. Und das gilt bis heute so. Und bei jedem Anschlag gegen jüdische Institutionen kamen dann die Repräsentanten des Staates, die Multiplikatoren, diejenigen der Eliten und sagten dann gebetsmühlenhaft, nie wieder während den Anfängen. Dass wir aber im Jahre 2024 einen noch schlimmeren Zustand haben, ist der Beweis, dass sie ihre Versprechen nicht erfüllt haben. Ich kann nur sagen, und das gilt auch für heute, also für uns, die wir heute leben und die Zeugen unserer Zeit sind, versprochen, gebrochen.
Jetzt wird länger schon darüber diskutiert, was ist auch berechtigte Israel-Kritik, was Antisemitismus. Auch Sie sagen, dass Sie mit der Politik der Regierung Netanjahu nicht einverstanden sind. Aber Sie erklären auch sehr nachvollziehbar, dass nach dem 7. Oktober dieses Aber, also aber Israel habe sich auch jenes oder dieses zu Schulden kommen lassen, einfach mal hätte Pause machen müssen. Also für alle, die das noch nicht begriffen haben, vielleicht, wenn Sie das nochmal darlegen können.
Also man kann zu einer israelischen Regierung stehen, wie man will. Übrigens auch zu Herrn Trump, als er Präsident war und vielleicht wieder werden wird. Aber ich erinnere mich nicht daran, dass man deswegen die Auslöschung der Vereinigten Staaten von Amerika wollte. Nur in Israel wird das immer wieder diskutiert. Also man spricht nicht davon, dass die israelische Regierung eine katastrophale ist. Ich würde das übrigens auch unterschreiben. Sondern man spricht dann darüber, und das gerade in linksextremen und in agitierten muslimischen Bemerkungen, dass der Staat Israel verschwinden muss. Der Punkt ist doch der, dass wenn die Kritik an einer Regierung in eine beispielsweise Zuordnung, die Israelis seien wie die Nazis, endet oder gar der Staat Israel soll verschwinden, from the river to the sea, also 8 Millionen Israelis, meisten davon Juden, das hat schon Nasser aus Ägypten in den 60er Jahren gesagt, sollen ins Wasser getrieben werden und der Iran sagt das. Und andere arabische Länder sagen auch, es geht um die Vernichtung des Staates. Wenn dann Deutsche oder Franzosen oder wer auch immer das nachplappern, dann sind das Vernichtungsfantasien, wie wir sie eigentlich aus dem Dritten Reich kennen.
Nochmal zur Gleichgültigkeit der allzu oft schweigenden Mehrheit. Nachdem das Recherchenetzwerk Korrektiv das Geheimtreffen Rechtsextremer in Potsdam aufgedeckt hat, da gab es, anders als nach dem 7. Oktober, bundesweit Großdemos. Jetzt sind Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus nicht dasselbe, aber es gibt ja Überschneidungen. Also haben Ihnen diese Demos doch dann Hoffnung gemacht, dass die Zivilgesellschaft allmählich aufwacht?
Ich freue mich, dass es diese Demonstration gegeben hat. Ich frage mich, ob sie nächste Woche, übernächste Woche und nach den Osterferien immer noch da sind. Und selbst wenn sie da sind, geht es um die Frage der Nachhaltigkeit. Ich darf darauf hinweisen, dass wir 3 Wahlen in Ostdeutschland haben, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ein Antidemokrat, ein Demokrat-Hasser, nämlich Höcke und die AfD, einen Ministerpräsidenten stellen könnten, vor der Tür steht. Ich erinnere mich, dass unsere Wirbelsäule, unser Maßstab war, solche Parteien dürfen nie die 5% übersteigen. Jetzt gibt es welche, die froh sind und sagen, ah, wenn sie nur 10% haben, dann ist es nicht mehr schlimm. Nein, unser Maßstab hat sich mit verändert und das ist gefährlich. Und jetzt kommen wir aber grundsätzlich zu Ihrer Frage. Wenn die Demokraten und Demokratinnen so leidenschaftlich ihre Augen leuchten würden und auch handeln würden, wie das die dem Antidemokraten tun, also wenn die Demokraten sich auf den Weg machen würden, dann wäre ich sicherer, dass unser Land nicht an Antidemokraten in Regierungen fallen würde. Wir sehen doch am Beispiel von Donald Tusk ein sehr hoffnungsfrohes Signal. Die Peace hat nicht weniger Stimmen bekommen in Polen, sondern Donald Tusk hat die Unentschiedenen und auch diejenigen, die dachten, Demokratie geht von alleine, mobilisiert und die sind wählen gegangen. Dasselbe gilt für uns in Deutschland. Noch viele, viele Menschen gehen ja nicht zur Wahl. Wenn wir unsere Überzeugungen, nämlich Freiheit, Frieden und Würde für Menschen, und jetzt kommen wir wieder zu Judenhass, mit großer Leidenschaft bewerben würden, denn ich will es noch mal sagen, Judenhass ist Menschenhass, Schwulenhass ist Menschenhass und die Verfassung garantiert, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wenn wir also begreifen würden, dass wir uns gar nicht jetzt mit schwulen Menschen oder jüdischen Menschen solidarisieren, sondern mit uns selbst, weil wir Juden oder weil wir aber auch nicht Juden sind, jeder von uns ist gemeint, dann bin ich überzeugt davon, würden wir den Spuk der starken AfD zurückdrängen, weil viele Bürger sich für die demokratischen Parteien entscheiden würden. Also wir sind nicht hilflos, ich fühle mich nicht hilflos, sondern sehr motiviert, wie schon lange nicht mehr, diese Auseinandersetzung jetzt durchzuführen und durchzusetzen. Und der Hass, das darf man nie vergessen, vergiftet den Gehassten weniger als den Hassenden. Der Hassende muss 24 Stunden mit seinem Hass leben. Also ich bin schon längst wieder mit einem Lächeln unterwegs, wenn der Hassende immer noch bitter ist und nie satt wird.
Judenhass, so heißt das eindringliche und aufrüttelnde Buch von Michel Friedmann. Erschienen ist es im Berlin Verlag und morgen stellt er es an den Münchner Kammerspielen vor. Mit ihm dort auf der Bühne Burak Yilmaz, der vor 2,5 Jahren sein Buch Ehrensache, Kämpfen gegen Judenhass herausgebracht hat. Herr Friedmann, haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr herzlich.
Jüdisches Leben in Deutschland, das war und ist interessanterweise auch ein Thema, um das sich viele Bücher beim diesjährigen Festival für junge Literatur Wortspiele im Münchner Muffatwerk drehen. Dazu kommen immer wieder Familiengeschichten, Generationendramen. Am Mittwoch ging's los, heute ist der letzte Abend, jeder Abend mit je 6 jungen Autorinnen und Autoren und deren aktuellen Werken. Darunter heute Franziska Gänzler, Jahrgang 1987 in Augsburg geboren. Mit ihrem Debütroman Ewig Sommer, einem dystopischen Klimakatastrophenszenario, war sie vor 2 Jahren zu Gast im Kulturweltgespräch. Bei den von Bayern 2 präsentierten Wortspielen stellt sie nun ihr neues Buch vor, Wie Inseln im Licht. Mehr dazu von Nils Beinker.
Zoe ist Hals über Kopf aufgebrochen von Berlin an die französische Atlantikküste. Sie steht am Swimmingpool auf der Dachterrasse eines Hotels in der Nachsaison. Vor ihr Strand und Meer, ein paar Surfer, in ihr Erinnerungen und Schmerz. Zoes Mutter ist vor 4 Tagen gestorben mit 44. Sie war krank, erst seelisch, dann körperlich. Zoe hat sie gepflegt bis zum Ende. Nun will die Tochter die Asche der Verstorbenen im gewaltigen Meer verstreuen. Eine Freundin, eine Zeit lang ihre Freundin, arrangiert alles. Franziska Gänzler lässt Zoe erzählen in der Ich-Form.
In Zoe gibt es eben diesen starken Drang auch, die Dinge nicht ruhen zu lassen. Ich glaube, dass sie sehr viel Lebensfreude in sich trägt und sie will reisen, sie will ihr Studium machen, sie will Liebesbeziehungen führen. Und es ist wichtig, diese alte Geschichte zu verstehen und daraus auftauchen zu können.
Der Ort der Reise, so erfährt man schnell in Franziska Gänzlers Roman Wie Inseln im Licht, ist nicht zufällig gewählt. Er hängt mit der alten Geschichte zusammen, die 20 Jahre zurückliegt. Zoe, damals ein Kind, hat eine Zeit lang an der Atlantikküste gelebt, mit der Mutter und mit ihrer jüngeren Schwester Oda. Die drei wohnten auf einem Campingplatz in einem Bauwagen. So lange, bis Oda 5 Jahre alt verschwunden ist. Auch dieser Verlust lastet schwer auf Zoe. Oda, sagt sie einmal, sei ein Fragezeichen. Warum das so ist, zeigt der Roman immer wieder in einer eindrücklichen Sprache.
Ich stehe vor dem heruntergekommenen Häuschen. Das weiche Nachmittagslicht fällt durch die Nadeln und Äste. Alles ist still, bis auf das Surren winziger Mücken und weit entfernt das Brechen der Wellen. Ich gehe denselben Weg zurück, den wir damals gerannt sind, gerannt sein müssen. Ich habe Oda gehalten, unter der Decke, in dem blauen Kleid. Und dann waren die Mutter und ich allein.
Franziska Gänzler spielt geschickt mit verschiedenen literarischen Genres. Lange scheint es, als habe sie einen Kriminalroman geschrieben über das unaufgeklärte Verschwinden eines Kindes. Gleichzeitig wird deutlich, ein Verbrechen ist nur eine von mehreren Möglichkeiten. Im Fall von Zoes Schwester Oda gab es nie polizeiliche Ermittlungen. Es gibt nur Vermutungen, Bilder, Erinnerungen, Schuldvorwürfe.
Die letzte Erinnerung, die sie hat, ist eben eine Nacht, die sie alleine mit Oda verbracht hat. Sie weiß auch gar nicht, warum. Und sie hat immer die Vorstellung, danach war Oda einfach weg. Also was ist, wenn ich sie irgendwie verloren habe? Und im Laufe des Romans erinnert sie sich an verschiedene Weisen, damit umzugehen. Sie hat teilweise gedacht, die Schwester gab es vielleicht gar nie, habe ich mir die nur eingebildet. Aber dann gibt es gewisse Beweise, dass es diese Schwester eben gab. Und dann muss sie sich erklären, warum wurde nie nach der gesucht? Warum hat die Mutter Fragen nie beantwortet?
Franziska Gänzlers Roman, der mit einer überraschenden Wendung endet, kreist um all diese Fragen. Er beginnt mit dem Auftauchen aus dem Pool und endet mit einem Gang ins Meer. Dazwischen stellt sich Zoe immer wieder neu der unbewältigten Vergangenheit. Sie erfährt Unterstützung durch einige Frauen im Küstenort, durch Marleen, die im Hotel arbeitet und surft, ebenso durch eine pensionierte Anwältin aus Berlin, die mit ihrer Enkeltochter im Zeltplatz-Bauwagen lebt und als Madame Futur Lebenscoaching in den sozialen Medien anbietet.
Ich glaube, ich mag so diese skurrilen älteren Frauen, gerade weil es oft so tragische Bilder davon gibt, von alleinstehenden älteren Frauen, so die, die keiner wollte oder die, die keinen abbekommen haben oder irgendwie so. Und ich mag eigentlich diese Vorstellung so ein bisschen zu brechen in so starken Frauenfiguren, die so ihr Ding machen.
Bevor Zoe ihre Mutter rund um die Uhr pflegen musste, hat sie Kunst studiert. In ihrem langen Monolog, der Chronik einer Trauer, tauchen immer wieder auch Gedanken zur bildenden Kunst auf, darunter zum Werk der Engländerin Tracy Emin oder zu Michelangelos Pietà. Vielleicht kehrt Zoe in diese Welt zurück. Erst einmal muss sie Abschied nehmen. Sie will die Asche der Mutter im Meer verstreuen und denkt an die Sirenen aus der Mythologie, deren Körper nach dem Tod zu Inseln werden. Denn das wünscht sie sich für die verstorbene Mutter, die Ewigkeit einer Insel umgeben von spiegelndem Licht.
Wie Inseln im Licht. Der Roman ist bei Kain und Aber erschienen. Am Abend stellt Franziska Gänzler ihn beim Festival Wortspiele im Münchner Muffertwerk vor. Heute wird dort außerdem entschieden, wer den Bayern 2 Wortspielepreis erhält. Das ist ein weiterer Titel vom norwegisch-chilenischen Musiker Esteban Munoz, der von Bergen nach Los Angeles gezogen ist, wo er nun unter seinem Künstlernamen Bob Jr. ein Album aufgenommen hat. Friends Volume 1. Musik von Bob Jr. Es ist 8.54 Uhr. Sie hören die Kulturwelt auf Bayern 2. Jetzt mit dem vor knapp 2 Jahren verstorbenen Wiener Erfinder des bluttriefenden Orient-Mysterientheaters Hermann Nitsch.
Mich fasziniert die Materie der Farbe, die schleimige Farbe, die dick sein kann, die man verschmieren kann. Und Fleisch und Blut ist nur die Steigerung der Materie, der Farbe.
Hermann Nitsch. Er wurde der Kunst des Wiener Aktionismus zugerechnet und mal als dessen böses Kind bezeichnet. Wenn in der österreichischen Hauptstadt heute nun ein neues Wiener Aktionismus-Museum eröffnet wird, das neben Arbeiten von Nitsch auch Werke von Günter Brus, Otto Mühl und anderen zeigt, dann gibt es für behütetere Kinder eine Triggerwarnung. Sensible Inhalte, Zutritt nur mit einer erwachsenen Begleitperson. Aus Wien berichtet ARD-Korrespondent Wolfgang Fichtel.
Die Alarmanlage stört noch. Den vier Künstlern, die für den Wiener Aktionismus stehen, hätte das vermutlich gut gefallen. Günter Brus, Otto Mühl, Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler. Damals, als sie mit ihren Aktionen Schlagzeilen machten, waren sie es, die störten und verstörten. Aber das sollte jetzt, 60 Jahre später, vorbei sein, sagt Eva Badura Triska, die Kuratorin der ersten Ausstellung hier im jüngsten Wiener Museum.
Was wirklich wichtig ist zu sagen, der Wiener Aktionismus ist Kunst. Ja?
Die Kunsthistorikerin hat sich schon im renommierten MUMOK, dem Wiener Museum moderner Kunst, um die Wiener Aktionisten gekümmert. Aber das neue, kleine WAM, das Wiener Aktionismusmuseum, ist etwas Besonderes, sagt auch Julia Möbus-Puck, die Gründungsdirektorin.
Wir sind das erste Haus, was die Komplexität des Wiener Aktionismus dauerhaft präsentiert.
Das heißt, alle Wiener Aktionisten endlich unter einem Dach. Möglich gemacht von einer Gruppe privater Sammler, denen ein großer Teil der Werke der Wiener Aktionisten gehört. Die erste Ausstellung heißt erstmal »Was ist?« Wiener Aktionismus. Vor 60 Jahren war die Antwort Aktionskunst mit Polizeieinsatz. Die Wiener erinnern sich mit wohligem Schaudern an die sogenannte Uni-Ferkelei 1968. Es war Körperkunst mit allem, was so ein Künstlerkörper hergibt.
Der Brus hat eigentlich auch seine üblichen Körperaktionen gemacht. Er hat uriniert, er hat defekiert, aber dann hat er sich auf das Pult gelegt, hat onaniert und die österreichische Bundeshymne gesungen. Und das war zu viel.
Die Nummer mit der Bundeshymne hatte Folgen. 6 Monate Gefängnis für Günter Brus, Flucht ins Exil nach West-Berlin, später erst Straferlass gegen Geldbuße und viel später den großen österreichischen Staatspreis für bildende Kunst. Das WAM-Museum zeigt alles. Die provokanten Fotosessions, die Aktionen, 4 Macho-Künstler und viele nackte Frauen, kuratiert im neuen Museum von 2 Frauen. Auch das eine Botschaft, sagen sie. Und die kunsthistorische Anmerkung.
Ich glaube, dass alle sehr, sehr sensibel mit diesen Frauen umgegangen sind. Die Frauen haben auch alle selbst gesagt, dass es für sie ein ganz wichtiger emanzipatorischer Akt war, da mitzumachen.
Es gibt ein anderes Problem mit Otto Mühl, einer der 4 Wiener Aktionisten, der später die Kommune Friedrichshof bei Wien gegründet hat. Er ist ein verurteilter Sexualstraftäter, 7 Jahre Haft.
Wir gehen damit um, indem wir es zum ersten nicht verschweigen. Also die Biografie des Künstlers wird hier thematisiert. Ansonsten ist Otto Mühl für uns ein Künstler der 4 Wiener Aktionisten, denn wir zeigen in diesem Museum Werke aus der Zeit 1957 bis 1973. Die Kommunenzeit beginnt ja nachher.
Einer der Stifter beruft sich auf Adorno. Die Qualität eines Kunstwerkes hänge nicht von der moralischen Position des Künstlers ab. Das muss und wird trotzdem diskutiert werden.
Heute die Neueröffnung, das Wiener Aktionismusmuseum.